Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Die Söldner der russischen Gruppe Wagner sind berüchtigt wegen ihrer Brutalität. Dennoch fällt es europäischen Ländern schwer, die Gruppe auf ihre Terrorlisten zu setzen. Wir beleuchten das gleich am Beispiel Großbritanniens. Paramilitärische Gruppen starten von der Ukraine aus Angriffe auf Russland. Diese Meldungen gab es vor einigen Tagen. Wir fragen gleich den Sicherheitsexperten Nico Lange, wem dieser Vorfall nutzt. Zwei unserer Themen in Europa heute an diesem Donnerstag. Herzlich willkommen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist sie besonders im Fokus, die russische Söldnergruppe Wagner. Die gilt als brutal und rücksichtslos. Es gibt viele Berichte von Morden, Folter und Hinrichtungen, die Wagner-Kämpfer begehen und durchführen. Genau deswegen gibt es auf politischer Ebene Diskussionen darüber, ob man die Gruppe auf Terrorlisten setzen soll. Diese Listen führen die Europäische Union etwa und Großbritannien. Und darauf stehen dann Einzelpersonen oder Organisationen, die dann sanktioniert werden können. Terrorstrukturen sollen damit eingedämmt oder im besten Fall ausgetrocknet werden. Aber die Europäische Union hat die Wagner-Gruppe bisher nicht gelistet, ganz zum Missfallen einiger Parlamentarier in Frankreich und Deutschland, die hier Druck machen. Auch im Bundestag wird heute darüber diskutiert. Und Großbritannien, ja, auch hier zögert die Regierung. Christine Heuer aus London mit den Hintergründen.
Soll Großbritannien die Wagner-Gruppe als Terrororganisation einstufen? Um diese Frage ging es schon letzten Herbst bei einer Anhörung im Unterhaus. Der Terrorexperte Jason Blazarkis war eigens aus den USA angereist. In London fand er deutliche Worte.
Now is the time to be creative when thinking about the Wagner Group.
Jetzt ist die Zeit für kreative Lösungen. Es muss teurer werden, mit der Wagner-Gruppe Geschäfte zu machen. Deshalb sollten Regierungen erwägen, sie als Terrororganisation einzustufen. Aber die Zeit wird knapp. Wir müssen jetzt handeln. Sieben Monate ist das her. Doch die britische Regierung ist Blazarkis Rat noch nicht gefolgt. Dass sie die Wagner-Gruppe als terroristische Vereinigung einstufen möchte, ist bislang nur ein Gerücht. Jason McHugh macht sich trotzdem große Hoffnungen. Der Anwalt vertritt ukrainische Flüchtlinge in Großbritannien. Vor Gericht möchte er für sie Schadensersatz von Russland und seinen Helfern erstreiten. Wenn London der Wagner-Gruppe das Etikett Terrororganisation anheftet, wird das die Richter überzeugen, glaubt McHugh. Außerdem würde der Schritt Prigoschins Söldnerarmee stigmatisieren.
Remember, they recruit soldiers. A lot of those very same soldiers fought in armies around the world against terrorism.
Vergessen wir nicht, dass sie Soldaten rekrutieren. Viele von denen haben mit Armeen in aller Welt gegen den Terrorismus gekämpft. Die wollen nicht nach Hause kommen und ihren Frauen sagen, dass sie zu einer terroristischen Vereinigung gehören.
They don't want to go home to their wives and say they're part of a terrorist.
McHugh ist auch überzeugt, dass das Terrorlabel Diktatoren in afrikanischen Staaten abschrecken würde, weiter mit Prigoschin Geschäfte zu machen. Die Wagner-Gruppe durch Isolation austrocknen, das klingt nach einer vielversprechenden Idee. Warum hat sich Rishi Sunaks Regierung bislang trotzdem nicht zu dem Schritt durchringen können? Zumal die Briten sonst selten zögern, wenn es darum geht, der Ukraine zu helfen. Roger Boyce, diplomatischer Korrespondent bei der Times, bietet eine politische Antwort an.
The counterargument is simply that it will probably make Putin even more stubborn in his.
Das Gegenargument ist, dass ein solcher Schritt Putin wahrscheinlich noch verbissener machen würde in seiner Unterstützung für Prigoschin.
Because he can't be seen to condemn a person who's sanctioned.
Die Regierung schweigt über ihre Pläne. Sollte sie die Wagner-Gruppe zur terroristischen Vereinigung erklären wollen, müsste sie allerdings auch berücksichtigen, welche Rolle sie in Großbritannien spielt. Ob sie ein spezifisches Risiko für das Königreich oder Briten im Ausland darstellt etwa, oder wie stark sie in Großbritannien überhaupt präsent ist. Miles Johnson, Investigativjournalist bei der Financial Times, hegt grundsätzliche Zweifel, ob das Terroretikett weiterhelfen kann. Er erinnert daran, dass Prigoschin und die Wagner-Gruppe bereits auf der britischen Sanktionsliste stehen, zusammen mit Dutzenden russischer Oligarchen. Die haben viel Geld für gute Anwälte und halten die britischen Gerichte seit den Sanktionen ordentlich auf Trab.
The government could just flick a switch and stop this. That would be somewhat reassuring, but you know, these are very crafty.
Es wäre beruhigend, wenn wir einen Schalter umlegen und das einfach stoppen könnten. Aber das sind sehr listige, sehr findige, sehr wendige Gauner, die Experten geworden sind, wie man Sanktionen umgeht. Und das ist eigentlich noch viel erschreckender.
Very resourceful, very agile operators who have become expert in avoiding sanctions, and that is far scarier in a way.
Die russische Söldnergruppe Wagner und die Diskussionen darüber, ob die auf die britische Terrorliste gehört. Christine Heuer berichtete. Es waren Meldungen am Montag, die aufhorchen ließen. Zwei paramilitärische Gruppen, die aus Putin-kritischen Russen bestehen, überqueren von der Ukraine aus die Grenze zu Russland. Dort kommt es dann zu Kämpfen mit russischen Sicherheitskräften, die wiederum später verkünden, dass sie die Eindringlinge zurückschlagen und rund 70 Terroristen, wie es offiziell heißt, töten konnten. Die Zahlen sind aber nicht bestätigt. Dennoch zeigt dieser Vorfall, dass Russland auf seinem Staatsgebiet verwundbar ist, und er wirft sogar noch viel mehr Fragen auf, nämlich wer genau hinter den Angriffen steht und wem sie nutzen. Etwas Klarheit schaffen kann Nico Lange. Er ist Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Politikwissenschaftler, und er analysiert das Kriegsgeschehen regelmäßig. Vor einer Stunde habe ich mit ihm gesprochen und als erstes wollte ich von ihm wissen, wer diese beiden Gruppen überhaupt sind, die sich Legion der Freiheit Russlands nennen und Russisches Freiwilligenkorps.
Diese beiden Gruppen sind in der Vergangenheit auch schon aufgetaucht. Mit Bekenntnissen dazu, dass sie Putin bekämpfen wollen, dass sie bewaffneten Widerstand leisten wollen gegen das russische Regime und gegen den Krieg. Die Personen selbst in diesen beiden Organisationen sind häufig Überläufer, die eine Vergangenheit haben in russischen Sicherheitskräften, aber schon seit einiger Zeit die russischen Sicherheitskräfte verlassen haben, in der Ukraine gelebt haben und jetzt auf diese Art und Weise wieder aufgetaucht sind.
Schauen wir nochmal auf die ukrainische Rolle bei diesem Vorfall. Die Ukraine weist eine direkte Beteiligung zurück. Dennoch kursieren Bilder, die darauf hindeuten, dass die Paramilitärs eben westliches Gerät genutzt haben, wie US-Militärjeeps. Das ist nicht bestätigt, aber dennoch die Frage, spielt die Ukraine, die ukrainische Armee hier bei diesem Vorfall eine größere Rolle?
Dieser Vorfall nützt auf jeden Fall den ukrainischen Streitkräften. Und man kann das annehmen, es gibt aber keinerlei Belege dafür. Belegt es eben, dass es diese beiden Gruppen schon vorher gab und dass es sich um russische Staatsbürger handelt.
Können wir das nochmal kurz vertiefen? Wie kann beispielsweise Unterstützung von der ukrainischen Seite aussehen oder agieren diese Gruppen völlig autonom?
Diese Gruppen haben ja offensichtlich ganz gut gewusst, dass diese Gebiete in Russland derzeit im Grunde ohne Verteidigung sind. Also es waren etwas über 20 russische Soldaten in dem ganzen Gebiet zu dem Zeitpunkt, als dieses Eindringen erfolgte. Und das sind ja Gebiete direkt an der Grenze, die also auch in gewisser Weise abgesichert waren durch die Reichweite der ukrainischen Artillerie. Also auf diese Art und Weise hat es zumindest indirekt sicher eine Unterstützung gegeben.
Jetzt hat einer der Führer dieser beiden Gruppen angekündigt, dass man wieder mit solchen Vorfällen rechnen muss. Nehmen wir mal an, es tauchen dann wieder Bilder auf und vielleicht wird das dann noch bestätigt, dass westliche Waffen, westliches Material dann da eingesetzt wird, auch gegen russisches Staatsgebiet. Letztlich kann es sein, dass die westliche Unterstützung leidet, wenn sowas vorkommt?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also diese Dinge befinden sich sicherlich in einer Grauzone, aber dass jetzt jemand sagt, wir unterstützen die Ukraine nicht mehr, weil dort ein westlicher Jeep benutzt worden ist, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Sie deuten an, dass der Vorfall der ukrainischen Seite nutzt. Können Sie das nochmal etwas ausführen? Wie genau sieht dieser Nutzen aus?
Die Ukraine befindet sich ja gerade in der Phase der Vorbereitung einer größeren Gegenoffensive. Und um das Schlachtfeld vorzubereiten, gehört es zum Beispiel dazu, Täuschungsmanöver durchzuführen. Und man kann ja diese Aktion durchaus auch als Täuschungsmanöver werten, Verwirrung zu stiften und die russischen Truppen auszustrecken, also sie so breit zu verteilen an der Frontlinie. Und Russland musste ja darauf reagieren, musste Truppen in die Region bringen. Gibt ja da auch seltsame Videos, wo ein sehr hochrangiger General auf der Straße im Gebiet Belgorod da Truppen befehligt. Also das hat schon eine Wirkung, eine psychologische Wirkung, aber eben auch eine ganz faktische, wenn die russischen Truppen dann von der Frontlinie zum Beispiel in der Ukraine Einheiten abziehen müssen, die sie dann nach Belgorod bringen. Und es hat natürlich auch eine Wirkung auf die russische Zivilbevölkerung, die unglücklich darüber ist, dass sie überhaupt gar nicht beschützt wird und dass die russischen Streitkräfte den Krieg gegen ein Nachbarland anfangen, aber ihre eigenen Leute nicht beschützen können.
Könnte das das Gewicht jetzt auch im Kriegsverlauf, sage ich mal, verlagern, weg von der Ostukraine hin, eher in diese Richtung, in dieses Gebiet, oder ist das militärisch dann doch nicht so von Bedeutung?
Ja, die Ukraine muss ja einen Überraschungsmoment generieren bei der beginnenden Gegenoffensive. Ich könnte mir vorstellen, dass es weitere Aktionen gibt, dieser Art und anderer Art, dass möglicherweise aber als nächstes im Süden etwas passiert, also um wirklich vom Norden bis zum Süden immer wieder die russischen Truppen in Bewegung zu halten. Und natürlich, wenn Verwirrung entsteht, wenn die Lage psychologisch schwierig wird, dann wird die Gelegenheit günstiger für einen Gegenangriff, der dann systematisch erfolgt von den Ukrainern. Also wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass wir noch mehr Aktionen, noch mehr Nachrichten bekommen, die wir nicht richtig einordnen können, und dass eine gewisse Verwirrung noch herrschen wird, bevor die ukrainische Gegenoffensive beginnt.
Auf den ersten Blick sieht das ja aus wie, ich sage jetzt mal, eine kleine Niederlage für Russland. Das ist auch ein peinlicher Vorfall, der zeigt, dass die Grenze eben nicht so gut geschützt ist. Kann Moskau denn hier dennoch auch Nutzen draus ziehen aus diesem Vorfall, das irgendwie politisch nutzen?
Also für Putin ist das peinlich, für die russischen Sicherheitskräfte ist das peinlich. Und insgesamt, muss man sagen, hat Russland auch nicht gut reagiert. Also die kommunikativen Dinge, zum Beispiel da angeblich tote Kämpfer zu präsentieren, die schnell widerlegt werden konnten, dass diese Fotos eben nicht echt sind. Auch das also funktioniert nicht. Also weder bei der Aktion selbst noch in der Reaktion hat Russland jetzt sich irgendwie besonders gut präsentiert. Also ich kann nicht erkennen, dass Russland davon einen Nutzen hätte. Das ist eine große Peinlichkeit.
Auch kein Nutzen im Sinne von, seht her, die Ukrainer greifen uns an, wir müssen jetzt umso stärker zusammenstehen und uns wehren. Also so eine patriotische Aufwallung, kann es die geben?
Das hat man in Russland immer wieder versucht, aber die Wahrheit ist, bei allen Versuchen in den letzten Monaten, die Russen lassen sich für diesen Krieg nicht begeistern. Und in Russland weiß jeder, dass der Krieg nicht gut läuft. Und da kann man also propagandistisch versuchen, was man will, aber alle Russen haben gesehen, dass nur ein Panzer bei der Parade vor dem Kreml gefahren ist am 9. Mai. Dass es ewig gedauert hat, eine relativ kleine Stadt wie Bachmut zu erobern. Also Russland hat Mühe damit, den Russen diesen Krieg als Erfolg zu verkaufen oder auch Russen dafür zu motivieren, wenn sie sehen, welche Unsummen für russische Verhältnisse mittlerweile gezahlt werden, damit Soldaten in die Armee gehen. Also da ist in Russland, glaube ich, nicht mit einer patriotischen Aufwallung zu rechnen.
Paramilitärische Gruppen greifen von der Ukraine aus Russland an. Einordnungen und Informationen waren das von dem Sicherheitsexperten Nico Lange. Klimaschutz, eines der dicksten politischen Bretter, das es aktuell zu bohren gibt, das ist in Berlin zu beobachten, Stichwort Heizungsstreit. Aber auch in Brüssel kommt der Klimaschutz nur langsam voran, wenn überhaupt. Aktuell stecken Vorschläge der EU-Kommission fest, mit denen Pestizide in der Landwirtschaft reduziert und die Biodiversität geschützt werden sollen. Ausgebremst hat diese Vorschläge zumindest vorläufig die EVP, die Europäische Volkspartei unter ihrem Chef Manfred Weber. Die Partei forderte auch vor kurzem schon, neue Agrargesetze erstmal zu stoppen. Das ist eine Taktik, die nicht überall gut ankommt und mit der sich die EVP auch gegen die EU-Kommissionschefin aus den eigenen Reihen stellt, gegen Ursula von der Leyen. Unsere Brüssel-Korrespondentin Caroline Born mit den Hintergründen.
Anfang Mai traf sich die Europäische Volkspartei in München zum kleinen Parteitag. Auch CSU-Politiker und EVP-Chef Manfred Weber war dabei und sprach aus seiner Sicht Klartext.
Wir als Europäische Volkspartei sind die Bauernpartei Europas und deswegen können sich die Bauern auch sicher sein, dass wir an ihrer Seite stehen.
Die Landwirte sieht er bedroht von immer neuen Vorgaben aus Brüssel. Ein Dorn im Auge sind ihm vor allem zwei geplante Gesetze. Eine Verordnung, um Pestizide in der Landwirtschaft zu reduzieren, und das Renaturierungsgesetz. Damit sollen Moore wieder vernässt werden, um das Klima zu schützen, und Wälder aufgeforstet werden. Doch für Weber klingt das vor allem nach weniger Ackerland, das bewirtschaftet werden kann. Er sieht die Ernährungssicherheit bedroht und fordert:
Lasst unsere Bauern jetzt einfach mal arbeiten, lasst sie einfach mal gesunde Nahrungsmittel produzieren.
Am Ende steht ein Parteibeschluss der größten Fraktion im EU-Parlament, in dem die EVP fordert, dass die beiden umstrittenen Gesetzvorschläge zurückgezogen werden sollen. Der zuständige EU-Kommissar für Klimapolitik, Franz Timmermans, sieht es genau andersherum als Manfred Weber. Eine bessere Bodenqualität oder der Schutz der Biodiversität, davon sei die Ernährungssicherheit nicht bedroht, sondern vielmehr durch die Klimakrise und den Verlust der Artenvielfalt.
Climate and biodiversity crises are the biggest threat.
Manchmal höre ich, dass die Vorschläge gegen Bauern gerichtet sind. Das ist definitiv nicht der Fall. Sie sollen ihnen helfen. Ich bedauere, dass es manchmal anders dargestellt wird. Timmermans ruft die EVP auf, weiter zu diskutieren, doch danach sieht es momentan nicht aus. Zwei Ausschüsse im Parlament haben das Renaturierungsgesetz bereits abgelehnt, mit den Stimmen der Liberalen und der beiden Fraktionen ganz rechts. Dazu zählt auch die Fraktion der AfD, um die die vier größten Gruppen im Parlament normalerweise einen Bogen machen. Dass nun mal Schluss sein muss mit den vielen Regelungen, hat Anfang Mai Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angemahnt und zu einer europäischen Regulierungspause im Umweltbereich aufgerufen. Eine ähnliche Forderung kommt aus Belgien.
Es ist so viel, was auf Landwirte und mittelständische Unternehmen im Moment einprasselt an neuen Gesetzgebungsvorschlägen. Da kommt keiner mehr mit,
sagt der CDU-Europapolitiker Peter Liese. Er hat den europäischen Emissionshandel maßgeblich mitverhandelt und steht nicht im Verdacht, gegen Klimaschutz zu sein. Aber Liese sagt, er habe Angst, die Menschen zu überfordern. Und die Bauern seien noch damit beschäftigt, sich an die Vorgaben der großen Landwirtschaftsreform anzupassen. Gegen das Ziel, Moore wieder zu vernässen, spreche überhaupt nichts, nur eben nicht jetzt. Damit stellt sich die Partei auch gegen die Kommissionschefin aus den eigenen Reihen, die den Klimaschutz in den Mittelpunkt gerückt hat.
Ich für meinen Teil habe Ursula von der Leyen vom ersten Tag an gesagt, ambitionierten Klimaschutz ja, aber wir können und dürfen nicht alles, was sich die Grünen seit Jahrzehnten wünschen, umsetzen und schon gar nicht innerhalb von 2 Jahren.
Doch wie vehement kann die EVP im Vorfeld der Europawahlen im nächsten Jahr gegen den Green Deal wettern und damit auch gegen Ursula von der Leyen, die wahrscheinlich als ihre Spitzenkandidatin antritt? Wer mit ihrer Kandidatur keine Probleme haben dürfte, sind die Grünen. Die beklagen schon länger einen konservativen Generalangriff auf alles, was mit Umweltpolitik zu tun hat. Für Jutta Paulus kein Wunder. Die EVP hat laut der grünen Politikerin schon immer mit dem Green Deal gefremdelt, aber sei früher wenigstens bereit gewesen zu verhandeln.
Jetzt kommt dazu, dass der Machtkampf zwischen Manfred Weber und Ursula von der Leyen kulminiert und die CDU-CSU beschlossen hat, die Green Deal-Gesetze in Mithaftung zu nehmen und komplette Sabotage bis Blockade zu betreiben.
Was das für das Renaturierungsgesetz bedeutet, ist noch nicht ausgemacht. Der federführende Umweltausschuss entscheidet im Juni, danach soll das ganze Plenum abstimmen. Dort könnte das Gesetz scheitern und damit wäre auch von der Leyen beschädigt.
Caroline Born berichtete aus Brüssel. Das war Europa heute an diesem Donnerstag. Ich bin Frederik Rother. Schön, dass Sie zugehört haben und kommen Sie noch gut durch diesen Donnerstag.